And we're clearly ambitious. And yet, and that is of the essence, we are pragmatic and flexible on how to achieve it. It's a huge transition. Let's just realize that. And therefore, it is of the most importance to be non-dogmatic about how to reach success.
Das war EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra, der am Mittwoch in Brüssel den Vorschlag der EU-Kommission für ein Klimaziel für das Jahr 2040 vorgestellt hat. Die Flexibilität, von der er schwärmt, die regt viele KlimaexpertInnen sehr auf. Und warum? Das besprechen wir gleich zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der taz. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der taz und ich spreche heute mit Verena Kern, der Chefredakteurin von Klimareporter. Hallo Verena.
Hey, ihr hört die Folge vom 4. Juli und das sind diesmal unsere Themen. Die EU soll endlich ein Klimaziel für 2040 bekommen. Warum das, was da jetzt auf dem Tisch liegt, nur auf den ersten Blick gut aussieht, das gucken wir uns gleich näher an. Dann sprechen wir über die Erdgaspläne der Bundesregierung. Sie will die Erdgasbohrungen vor Borkum vorantreiben, gegen die Menschen auf der Nordseeinsel und auch die Klimabewegung protestieren. Und da ist die Bundesregierung in dieser Woche einen entscheidenden Schritt gegangen. Ja, und zum Abschluss geht's um Frankreich und um schwere Vorwürfe, die von Amnesty International erhoben werden.
Wir beginnen in Brüssel. Die EU-Kommission hat an diesem Mittwoch ihren Vorschlag für das neue Klimaziel der EU für das Jahr 2040 vorgelegt. Und ja, auf den ersten Blick sieht der Vorschlag relativ ambitioniert aus. Also bis 2040 sollen die Treibhausgasemissionen der EU um 90% sinken, gegenüber dem Niveau von 1990. Das klingt jetzt erstmal ganz gut, 90%. Das klingt so, als wäre man eben nur noch einen kleinen Schritt entfernt von der Klimaneutralität, die ja 2050, also 10 Jahre später, erreicht sein soll. 90% sind nur ein Nettowert. Und der Vorschlag der EU-Kommission, der enthält jetzt etliche Anrechnungstricks, sodass die tatsächliche Emissionsminderung deutlich geringer ausfallen wird. Und wie das genau aussieht und welche Tricks und Schlupflöcher vorgesehen sind, das schauen wir uns jetzt mal zusammen näher an.
Ja, aber zunächst noch ein paar Worte zum Hintergrund und zur Einordnung. Vielleicht muss man es ja noch mal sagen, bislang hat die EU kein Klimaziel für 2040. Sie hat das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. Das ist vor 6 Jahren beschlossen worden, also 2019 war das. Und als Zwischenschritt oder Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität gibt es bislang nur das Klimaziel für 2030. Und das sieht eine Absenkung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55% gegenüber 1990 vor. Um das zu schaffen, hat die EU ein umfangreiches Gesetzespaket beschlossen, das sogenannte Fit for 55-Paket. Ja, und das ist etwas, das dann auch für das neue 2040er-Ziel gemacht werden muss. Denn es reicht ja nicht nur, Ziele zu formulieren, man muss sie auch mit Maßnahmen hinterlegen. Und um das auch noch zu erwähnen, von diesen minus 55%, die ja schon in 5 Jahren erreicht werden sollen, sind wir noch ziemlich weit entfernt. Bislang hat die EU erst so rund minus 40% geschafft, wenn ich mich nicht täusche. Und um auf 55% zu kommen, sind noch weitere zusätzliche Maßnahmen erforderlich.
Im europäischen Klimagesetz von 2021 steht drin, dass es auch ein Zwischenziel für 2040 geben soll oder muss. Und eigentlich hätte es auch schon längst da sein müssen. Da steht nämlich drin, dass die Kommission das schon ein halbes Jahr nach dem ersten globalen Stocktake im Rahmen des Paris-Abkommens vorlegen soll. Das ist ja sozusagen eine globale Bestandsaufnahme, die alle 5 Jahre durchgeführt wird, um zu gucken, wo wir, also wo die Welt, also im globalen Maßstab beim Klimaschutz steht, beziehungsweise wie viel noch fehlt. Und diese erste Bestandsaufnahme war 2023 bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Die EU-Kommission hätte also eigentlich schon im ersten Halbjahr 2024 ein neues Klimaziel für 2040 vorschlagen müssen.
Ja, und das hat sie auch tatsächlich getan, aber nur als Vorschlag für einen Vorschlag. Klingt ein bisschen komisch, aber so,
aber war so
ungefähr kann man sich das vorstellen. Nein, weil da standen ja die EU-Wahlen gerade kurz bevor und es war schon klar, dass man diesen langwierigen Aushandlungsprozess nicht vorher fertig bekommt, der in der EU eben nötig ist, bis so ein Klimaziel auch tatsächlich beschlossen wird. Sodass eben das neue Parlament und die neue Kommission, die wir ja seit letztem Jahr haben, zuständig sein werden. Ja, und die sind eben deutlich weniger ambitioniert in Sachen Klimaschutz, als das in der vorigen Legislatur der Fall gewesen ist.
Ja, und das merkt man dem Vorschlag für das Klimaziel 2040 jetzt eben auch an. Also dem Vorschlag, den die EU-Kommission jetzt diese Woche vorgelegt hat, mit monatelanger Verspätung. Zwar war auch in diesem alten Vorschlag für einen Vorschlag vom letzten Jahr schon eine Reduktion um 90% vorgesehen. Also die Zahl ist die gleiche oder dieselbe geblieben. Aber die 90% sollten eben real, also ohne Anrechnungstricks erbracht werden. Und jetzt sind eben doch einige davon eingebaut. Das heißt, was die Kommission jetzt vorgelegt hat, das ist auf jeden Fall eine aufgeweichte Variante des ursprünglichen Entwurfs.
Ja, aber das spiegelt eben die derzeitigen Verhältnisse wider. Klimaschutz ist im Moment nicht die Top-Priorität, weder im EU-Parlament noch in den Mitgliedstaaten. Und beide müssen dem Kommissionsvorschlag ja noch zustimmen. Der konservative EU-Abgeordnete Peter Liese, der auch Umweltpolitiker ist, der hat es am Mittwoch ziemlich gut und ich glaube auch realitätsnah auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, es gibt derzeit keine Mehrheit, weder im Parlament noch im Rat, also bei den EU-Ländern, für ein Klimaziel ohne Flexibilisierung. Also das ist der Begriff, den Klimakommissar Öxtra verwendet hat, um für den Kommissionsvorschlag zu werben. Wir haben das ja im Intro gehört.
Und jetzt schauen wir uns diese Flexibilisierung mal genauer an. Wir haben ja schon gesagt, diese 90%, die sind ein Nettowert. Geplant ist also nicht, dass die EU im Jahr 2040 nur noch 10% von den Emissionen produziert, die sie im Jahr 1990 emittiert hat, sondern verschiedene Dinge sollen da angerechnet werden können. Also zum Beispiel das CO2, das von den Wäldern aufgenommen wird oder wenn in der Landwirtschaft Pflanzenkohle eingesetzt wird, wodurch CO2 gebunden wird. Die negativen Emissionen, die dabei sozusagen entstehen, die sollen verrechnet werden können und auf das Reduktionsziel einzahlen. Wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass die Wälder in Deutschland und auch Europa insgesamt vielfältig in einem ganz schlechten Zustand sind. Das heißt, das ist fragwürdig, wie viel da überhaupt zusammenkommt an CO2, an negativen Emissionen durch Wälder. Genauso einzahlen soll aber auch die CO2-Entnahme aus der Luft durch technische Möglichkeiten. Und auch die Menge an CO2, die bei CCS, also bei Carbon Capture and Storage, abgeschieden wird und gespeichert wird. Also das heißt, aus Industrieanlagen oder von Kraftwerken, ne, wenn da das CO2 abgefangen wird und dann irgendwie unterirdisch gespeichert wird, das nennt man CCS. Und das soll auf das europäische Klimaziel angerechnet werden dürfen.
Und insgesamt kann da wirklich schon einiges zusammenkommen. Das Öko-Institut hat das berechnet und das Ergebnis ist, alles in allem könnte die Bruttoreduktion im Jahr 2040 dann eben nicht bei 90% liegen, sondern nur bei 76%. Schon ein großer Unterschied. Und um das mal in absoluten Zahlen zu sagen, im Jahr 1990, da hat die EU noch rund 5 Milliarden Tonnen CO2 verursacht. Im Jahr 2040 würden aber nicht bloß 500 Millionen Tonnen, also 10% übrig bleiben, sondern 1,25 Milliarden Tonnen, 1250 Millionen Tonnen. Und diese Diskrepanz von 750 Millionen Tonnen, die würde man unterirdisch verpressen durch CCS, Susanne hat es ja gerade gesagt, mit Anlagen wieder aus der Luft holen oder darauf setzen, dass Wälder und sonstige Natur große Mengen an CO2 aufnehmen und binden, also dass sie tatsächlich 2040 dazu in der Lage sein werden, das zu tun, wo, wie Susanne ja auch schon gesagt hat, es im Moment gar nicht gut aussieht.
Ja, und jetzt kommen wir noch zum heikelsten Punkt der vorgesehenen Anrechnungsmöglichkeiten. Und zwar ist es so, dass ein Teil des Klimaziels für 2040 mit internationalen CO2-Gutschriften abgedeckt werden können soll. Und zwar in einem Umfang von 3%. Also 3% beziehen sich auf die Emissionen von 1990, was immerhin rund 150 Millionen Tonnen CO2 entspricht. Und das ist tatsächlich was ganz Neues. Also sowas gab es in der EU bislang noch nicht. Bisher war die Linie der EU, dass Emissionsreduktionen immer domestic sein müssen. Also zu Hause zu erbringen sind, im jeweils eigenen Land. Und stattdessen soll Klimaschutz jetzt zum Teil ins Ausland, also ins außereuropäische Ausland verlagert werden. Und ja, das ist eine Lösung oder Option, für die sich auch Deutschland eingesetzt hat, denn ganz ähnlich steht es, oder eigentlich genauso steht es auch im Koalitionsvertrag hier von der Bundesregierung von Friedrich Merz. Also Union und SPD haben diese Regelung eigentlich auch schon untereinander vereinbart.
Ja, und an diesem Vorschlag gibt es besonders viel Kritik und das kann man auch sehr gut nachvollziehen, finde ich, denn die bisherigen Erfahrungen mit CO2-Gutschriften aus Klimaschutzprojekten, die sind, naja, ziemlich verheerend. Im vergangenen Jahr, da gab es eine große Metastudie, die sich die Qualität dieser Zertifikate mal angeschaut hat. Also es wurde untersucht, ob die Klimaprojekte, mit denen Zertifikate generiert werden, überhaupt CO2 einsparen. Ja, und das war tatsächlich nur bei 16% der untersuchten Projekte der Fall. Oder anders gesagt, 84% der Projekte waren im Grunde genommen Betrug und brachten fürs Klima rein gar nichts. Also insofern verwundert es nicht, dass jetzt viele, viele warnen, der EU-Vorschlag könnte Betrügereien Tür und Tor öffnen. Vor allen Dingen, weil ja gar nicht klar ist, ob dieser Anteil von 3%, den die Kommission jetzt vorsieht, in Zukunft nicht sogar noch weiter erhöht werden wird.
Mittlerweile ist der Artikel 6 des Paris-Abkommens fertig verhandelt, in dem es genau um diese internationalen CO2-Märkte geht, also der das regelt. Und dort sind bessere Standards als früher, zum Beispiel unter dem Kyoto-Protokoll, vorgesehen, um eben die Qualität der Zertifikate sicherzustellen. Und daran will sich die EU auch orientieren. Aber wie das dann in der Praxis aussehen wird, das ist noch offen. Und vor allen Dingen, darauf hat Lambert Schneider vom Öko-Institut am Mittwoch hingewiesen, bei Artikel 6 geht es eigentlich um zusätzliche Emissionsreduktionen und nicht um einen Ersatz für CO2-Einsparungen, die man eigentlich selber erbringen muss. Also das heißt, das wäre eigentlich so gedacht, die EU setzt sich ein Klimaziel und wenn sie damit fertig ist, dann kann sie noch zusätzlich aus dem Ausland Klimaschutz einkaufen beziehungsweise eben Klimaschutz im Ausland finanzieren.
Also das heißt, auch in diesem Punkt ist der EU-Vorschlag wirklich durchaus problematisch. Der Klimaexperte Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat es mit seiner Kritik, finde ich, ganz gut zusammengefasst. Mit der Anrechenbarkeit von CO2-Zertifikaten, sagt er, werde Unsicherheit aufgebaut und eine Hintertür geschaffen. Und das sei ein Fehler. Und unterm Strich wären 85% Minderung ohne Zertifikate tatsächlich sogar besser als 90% Minderung mit Zertifikaten. Aber wie gesagt, das EU-Parlament und der Rat, also die EU-Länder, die müssen ja noch zustimmen. Genauer gesagt, sie müssen erstmal ihre Position zu dem Vorschlag formulieren und dann wird miteinander verhandelt. Also das wird sich alles noch eine Weile hinziehen, bis dann tatsächlich ein Klimaziel für 2040 beschlossen wird.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema für heute. Die Bundesregierung hat am Mittwoch einem Abkommen mit den Niederlanden zur gemeinsamen Erdgasförderung im Wattenmeer zugestimmt, also vor der Nordseeinsel Borkum soll das stattfinden. Und dazu gibt es natürlich scharfe Kritik, denn Erdgas ist ein fossiler Brennstoff und damit klimaschädlich. Und ja, lass uns erstmal noch mal kurz darauf gucken, worum es eigentlich geht. Also, der niederländische Energiekonzern OneDIAS will in der Nordsee Gas fördern, unter anderem vor Borkum. Darüber wird seit Jahren gestritten. Ende März hatte Juan Díaz mitgeteilt, mit der Förderung schon begonnen zu haben, aber eben zunächst erstens als Testphase und zweitens nur auf niederländischem Hoheitsgebiet. Das Unternehmen will aber auch auf deutschem Gebiet Gas fördern und da sind auch gar nicht alle in Deutschland so abgeneigt. Das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hatte dafür 2024 schon eine auf 18 Jahre befristete Genehmigung erteilt.
Irre lang.
Genau.
Also das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. 18 Jahre Genehmigung. Gut, pardon.
nee, ist völlig richtig. Und der Kabinettsbeschluss der Bundesregierung, der schafft nun die rechtlichen Voraussetzungen für die Unterzeichnung eines völkerrechtlichen Vertrags mit den Niederlanden. Und das ist die Grundlage dafür, dass beide Länder eine grenzüberschreitende Lagerstätte gemeinsam ausbeuten können.
Die neue Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU, die gilt ja als sehr erdgasfreundlich. Sie kommt ja auch aus der Branche, hat vorher bei dem Unternehmen Westenergie gearbeitet. Das ist eine Tochter des Energiekonzerns E.ON. Ja, und Reiche findet das Projekt auch gut. Sie sagt, das stärkt die Versorgungssicherheit der Niederlande und den europäischen Gasmarkt insgesamt. Reiches Vorgänger Robert Habeck von den Grünen, der hat das anders gehandhabt, der war dagegen gewesen und verwies in seiner Amtszeit darauf, erstmal abwarten zu wollen, was denn die noch anhängigen Klagen gegen das Projekt ergeben, bevor über den Vertrag mit den Niederlanden entschieden wird.
Genau, das fordert nämlich auch die Deutsche Umwelthilfe. Die klagt zusammen mit anderen Umweltorganisationen und übrigens auch zusammen mit der Stadt Borkum. Und sie argumentieren dabei ja jetzt nicht unbedingt mit dem Klima, sondern vor allem mit Umweltschäden am Wattenmeer. Das ist ja UNESCO-Weltnaturerbe. Und die Deutsche Umwelthilfe sagt nun, die Bundesregierung will Fakten schaffen und Druck auf die zuständigen Gerichte und Genehmigungsbehörden ausüben. Und auch in den Niederlanden gibt es Prozesse gegen dieses Projekt.
Und dann gibt es natürlich auch weitere Umwelt- und Klimaschützer, die gegen die Gasbohrungen sind und vor allem mit dem Klima argumentieren. Fridays for Future zum Beispiel sagt, ausgerechnet während so einer Hitzewelle beschließt die Bundesregierung so ein klimaschädliches Projekt. Sie stelle sich an die Seite der Gaslobby, kritisiert Fridays for Future, statt Menschen zu schützen. Vielleicht noch kurz so als Größenordnung. Juan Díaz schätzt aus dem Feld in der Nordsee über mehrere Jahre zwischen 4,5 und 13 Milliarden Kubikmeter Gas gewinnen zu können. Mal zum Vergleich, das sind ungefähr 6-16% der rund 80 Milliarden Kubikmeter, die Deutschland im vergangenen Jahr verbraucht hat. Der Vertrag mit den Niederlanden, den das Bundeskabinett jetzt beschlossen hat, muss jetzt übrigens noch als Gesetz durch den Bundestag und dann erst kann er in Kraft treten.
Jetzt reden wir über Frankreich. Amnesty International hat Frankreich gerade vorgeworfen, Klima- und UmweltschützerInnen bewusst zu unterdrücken. Also ein schwerer Vorwurf. Die Menschenrechtsorganisation spricht davon, dass die Behörden in dem Land gezielt und absichtlich die Meinungsfreiheit angreifen würden, außerdem das Recht auf Demonstrationen und die Vereinigungsfreiheit. Und als Beispiel nennt Amnesty etwa die Proteste gegen ein großes Bewässerungsprojekt im westfranzösischen Saint-Solin im Jahr 2023. Die richteten sich gegen die großen Wasserbecken, weil dafür Grundwasser eingesetzt werden sollte, bei ohnehin schon knappem Wasser. Und da war die Polizei vor Ort und ist gegen die Leute vorgegangen. Und zwar nach offiziellen Angaben mit mehr als 5000 Tränengasgranaten, 89 Sprenggranaten und auch mit zahlreichen Gummigeschossen. Und Amnesty meint, das ist unverhältnismäßige Waffengewalt.
Ja, und dann listet Amnesty auch noch weitere Beispiele auf, etwa hunderte von Festnahmen und etwa 60 Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den Protesten gegen eine geplante Autobahn in Südfrankreich. Außerdem habe es schon einen Fall gegeben, in dem eine Gruppe von einer angeordneten Auflösung bedroht war und einen anderen, in dem ohne nachvollziehbaren Grund öffentliche Förderung entzogen wurde. Ja, und so weiter. Es gibt noch viel mehr weitere Beispiele. Außerdem beklagt Amnesty einen rauen Tonfall unter vielen PolitikerInnen, wenn Klimaprotest beispielsweise Ökoterrorismus genannt werde. Die Bedingungen für Menschen, die sich für das Klima einsetzen, sind laut Amnesty also schlecht in Frankreich.
Nebenbei gesagt, in einem Bericht über mehrere europäische Länder aus dem letzten Jahr hat Amnesty auch Deutschland schon mal attestiert, KlimaschützerInnen zu stigmatisieren und zu kriminalisieren. Gruppen aus der Klimabewegung selbst, also zum Beispiel die letzte Generation, beziehungsweise ja mittlerweile die neue Generation, haben das ja auch schon immer wieder beklagt. Also wenn man sich da zum Beispiel an die verschiedenen Razzien erinnert oder auch an den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung, der gegenüber einigen AktivistInnen auch immer noch besteht, also das ist auch natürlich ein hartes Vorgehen, was nicht nur die Betroffenen selbstkritisch sehen, sondern auch BeobachterInnen etwa von Amnesty International.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und hinterlasst auch eine Bewertung da. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Ja, und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns eine Mail an klima-update@klimareporter.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Und dann bedanken wir uns noch, und zwar bei Rudolf Klei, Roland Leister und Julian Scheurer, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und ein weiterer großer Dank geht auch an die regelmäßigen SpenderInnen Sebastian Ballwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kavanagh, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Jonas Ibel, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bandorf und Heiko Jessen. Vielen, vielen Dank und jetzt ein schönes Wochenende. Ciao.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.